Ja, hier ist Beef Rogers und bei der Folge 111 gibt es einen Engel namens Giorgia Meloni. Vielleicht wäre es ja mal eine verrückte Idee, wenn man die Zukunft nicht immer nur unter dem Aspekt sehen würde, wir schlagen uns einfach nur maximal die Köpfe ein, sondern idealerweise auch mal eine Spur positiver.
Also Terminator als Liebesfilm.
Ja, als Liebesfilm vielleicht ja, nicht, aber naja, irgendwie mal so in die Richtung.
Aber wenn ich mir jetzt in Terminator so mit irgendwie Wolle Rose kaufen irgendwie in der Hand vorstelle, das ist auch irgendwie komisch.
Howdy ho, da sind wir wieder mit Voll in die Presse, Folge 111, 111. Hier kommt euer Strange News Podcast, der Podcast über die schrägen, lustigen und besonderen Erzeugnisse aus der Medienlandschaft. Und ich sitze natürlich hier nicht alleine, sondern zu meiner Rechten sitzt wie eh und je
Beef Rogers, Hallöchen. Und ich habe direkt was aus Italien mitgebracht, was ganz Nettes.
Ja, Prollo Ferrari, mein Name. Ich habe 5 Körperteile mitgebracht, die wir Menschen evolutionär bedingt verlieren werden. Ich habe sie auch alle dabei heute.
Noch.
Und der Sammer ist auch da. Und ich habe was zum Thema Luftpolster und Energiesparen mitgebracht.
Hast du deine Stimme jetzt ganz besonders extra so auf sexy getrimmt?
Ich habe Kreide gefressen.
Ah, geiler Typ. Ja, mein Name ist Ben Cartwright und ich will euch heute unter anderem erzählen, warum James Cameron Probleme hat, ein Drehbuch für Terminator 7 zusammenzuschreiben. Ganz praktische Gründe hat das, aber bevor wir soweit sind, möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir die Folge 111 haben, eine Schnapszahlfolge, und möchte deswegen mit euch anstoßen mit einem Glas Wasser. Prost. So, so viel dazu. Wir sind total clean geworden hier in diesem Podcast. Keine Sauferei mehr momentan, aber sei es drum, dafür gibt es lustige, schräge Presseerzeugnisse. Und ich habe für den Einstieg, während der Sammer hier noch seine Unterlippe spült, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von einem missglückten Versuch, die Oma heile aus dem Urlaub zurückzubekommen. Ist tatsächlich passiert. Ihr lacht, kennt ihr die Geschichte?
Nee, aber es hört sich schon so gut an, die Oma.
Ja, pass auf, also Folgendes ist passiert. Eine englische Familie ist mit der 89-jährigen Oma nach Malaga, nach Spanien, in den Urlaub geflogen und wollten dann natürlich auch irgendwann wieder zurück nach London fliegen. Und als dann das Flugzeug schon auf der Startbahn Richtung Abflug sich näherte, wurde der Flug abgebrochen. Könnt ihr euch vorstellen, warum?
Oma war tot.
Prollo hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Oh, das ist aber nicht keine schöne Geschichte.
Doch, insofern ist es schön. Es ist ja nicht nur alles schön, es ist ja auch skurril. Die Oma war vorher schon tot. Die war am Flughafen schon gestorben. Ist die Geschichte. Und dann haben sie die ins Flugzeug reingeschoben und haben dem Bodenpersonal erzählt, die Oma ist nur müde, die ist noch am Schlafen. Und das haben die wohl irgendwie da am Boden in Malaga geglaubt und haben die boarden lassen. Und mehrere Passagiere haben dann gesagt, die sieht aber, also das ist ja so ein bisschen wie immer Ärger mit Harry oder so. Ja, gibt's diesen Film, wo die so, hallo. So, das ist tatsächlich jetzt passiert und hätte auch fast geklappt. Die haben halt keinen Bock auf die ganzen Formalitäten gehabt und so, ach komm, die kriegen wir jetzt noch nach Hause. Und dann stirbt die halt in Gatwick.
Scheiße.
Ja. Also das ist schon die ganze Geschichte, mehr oder minder. Also es ist aufgeflogen, wie gesagt, weil dann die Crew aufmerksam wurde und sagte, nee, da stimmt irgendwas nicht. Die müssen wohl so einen Fit-to-Fly-Check immer noch machen und laufen dann auch durchs Flugzeug und gucken nochmal, ob die Leute halt fit sind, auch nicht nur, ob sie verstorben sind. Und den hat sie jetzt komischerweise nicht bestanden, schon optisch wohl nicht. Und dann hat man halt auf der Startbahn noch das Flugzeug gestoppt und ist zurück. 12 Stunden Verzögerung, alles passiert im EasyJet, also Augen auf. Es war jetzt nicht mal wahrscheinlich ein richtig teurer Flug, den man nicht verfallen lassen wollte, weil EasyJet ja eigentlich eher für preisgünstig steht.
Also man fragt sich ja aber schon, Wie haben die die ins Flugzeug gekriegt? Also wenn die jetzt nicht gerade im Rolli saß, ja, wo du ja ohnehin schon...
War sie?
Ja, ja, da musst du ja vorher schon den Service auch beantragen. Okay, dann ist es irgendwie vorstellbar. Aber ansonsten hätte ich mir irgendwie so über die Schulter einmal drüber gelegt oder was, wie so ein also Teppich.
Auf den Trolli setzen oder so. Ja.
Vielleicht ist auch aufgefallen, weil sie in die Gepäckablage hochgehievt haben.
Also diesen Artikel habe ich gefunden im Focus Online. Er stammt allerdings aus dem englischen Qualitätsblatt Daily Mail. Und die Daily Mail hat hier irgendwie bei Facebook was veröffentlicht. Und das ist mir sozusagen, diese Schlagzeile ist mir ins Auge gesprungen, da steht: Shocking details after Brit family wheeled dead nan on EasyJet flight after telling crew she was tired. Das ist so die Originalüberschrift und da muss man sich vorstellen, die war da wahrscheinlich im Rollstuhl zusammengesunken und die haben gesagt, ja, die schläft nur, die hatte eine harte Anreise oder irgendwas und da haben sie die durchgelassen. Ja, wollten sie die alte Dame wahrscheinlich nicht wecken.
Ja, Überführungsflüge sind teuer.
Ja. Wahrscheinlich. Also war ganz viel passiert sein im Kopf in ganz kurzer Zeit. Dann kam schon Boarding.
Ja, sehr, sehr, sehr geil. Also wie saß die da wohl in dem Sitz, so dass denen das aufgefallen ist? Also das ist, also ich habe da Bilder im Kopf irgendwie. Ich finde das schrecklich. Die tote Oma da im Sitz irgendwie angeschnallt und kippt so zur Seite weg und fit to fly nicht bestanden.
Ja, ja. Naja, so viel zur Rubrik Neues aus England. Wer will übernehmen? Wer hat was aus England? Wer hat was mit toten Omas oder Flugzeugen?
Tote Oma ist auch irgendwas zu essen, oder?
Echt?
Ja, es gibt da irgendein Gericht, tote Oma heißt das.
Ich kenne nur kalten Hund, aber das ist gleich was anderes. Tote Oma, who knows? Also ich habe noch nie tote Oma gegessen.
Das ist das Gleiche, nur mit einem Schuss Melissengeist. Also,
ja, du 47, du erzählst schon mal deine Story und ich gucke nach, was tote Oma zu essen
ist. Ja, ich hätte was mit Engeln, das wird ja dann ganz gut passen irgendwie. Es geht hier drum, ist tatsächlich aus dem Spiegel und da geht's um ein restauriertes Fresko in einer römischen Basilika und da ist ein Engel und der sieht wohl der aktuellen Ministerpräsidentin Meloni verdächtig ähnlich. Und da gibt's jetzt tatsächlich große Aufregung in Italien, also die Opposition ist dann wohl auch not amused. Und es ist so, dass, ganz kurz zu den Fakten, also in einer Seitenkapelle der römischen Basilika San Lorenzo in Lucina trägt ein Engel die Gesichtszüge der italienischen Ministerpräsidentin, Dentin, und in den Händen hält die Himmelsbotin eine Schriftrolle, auf der die Umrisse Italiens zu sehen sind. Das ist im Zentrum von Rom, also nur wenige 100 Meter von dem Regierungssitz der in Rom entfernt. Und der Künstler, der das gemacht hat, erwidert, sagte also auf die Frage, ob das denn nur die das Gesicht identisch sei, dass dieser Engel nicht Giorgia Meloni sei. Und ja, daraufhin haben sich dann die üblichen Verdächtigen, also die Opposition hat sich gemeldet und hat dagegen gewütet, schaulustige Pilgern plötzlich in die Kirche und um sich das anzugucken, weil das geht natürlich auch viral. Und der zuständige Pfarrer hat eine Pressemitteilung dazu rausgegeben und auch Giorgia Meloni hat sich per Instagram gemeldet und hat dann nur geschrieben, nein, ich ähnele definitiv keinem Engel. hat dann, wie gesagt, sogar der Vatikan, also Papst Leo der 14., da kann man auch sagen, ist wohl, wie soll ich sagen, eine gewisser Unmut wird dann verkündet von päpstlicher Seite über diese eigenmächtige Umwandlung. Und wenn man, hier ist auch ein Bild dabei, also das sieht schon so aus. Das kann man schon, ich gebe das mal so
das,
rum.
Also, das stimmt das, tatsächlich. Also das ist das eine Zeichnung sehr, oder?
Das ist so eine Wandmalerei, wenn du so willst. Also quasi so.
Ach, das ist aber das, also es ist nicht die Skizze, sondern
nee, das ist das, wie es an der Wand aussieht quasi.
Sieht schon sehr ähnlich.
Sieht schon verdächtig ähnlich aus. Und jetzt ist dann der Künstler, der ist wohl ehrenamtlich, hat er das gemacht, ist auch Autodidakt, der heißt Valentinetti und er habe das Fresko angefertigt und er hätte auch schon für Silvio Berlusconi Arbeiten in einer von dessen Villen durchgeführt und
Donald Trump.
Und naja, wie dem auch sei, also es ist auf jeden Fall ist da jetzt große Aufregung und so weiter und so fort. Aber er sagt auch, also das Gemälde bedeutet nicht, dass sie Anhänger der Ministerpräsidentin seien. Auf der anderen Seite wird halt trotzdem auch darauf hingewiesen, dass der Künstler jetzt auch nicht wirklich ein Linker wäre. Also das wäre schon so, dass er da schon, glaube ich, in der Ecke unterwegs wäre. Aber wie gesagt, also ich fand das ganz witzig, dass da jetzt große Aufregung herrscht. Ja,
mich erinnert das spontan an den vor einigen Wochen ins Kino gekommenen Film Melania. Konnte man ja viel drüber lesen, so als gar nicht mal so geheime Bribing-Operation von Amazon-Chef Bezos an Donald Trump. Hat immerhin 75 Millionen Euro da Produktionskosten gehabt und ich habe gelesen, 29 Millionen gingen direkt in die Tasche der Hauptdarstellerin und der floppt ja seit Wochen ganz gehörig und vielleicht ist das ja auch so ein versuchter Bribing-Act gewesen, also Bestechungsakt, um die Führung in Italien für sich einzunehmen. Wobei das jetzt ein einzelner Künstler ist, der hat wahrscheinlich nicht viel davon. Aber ja, wer weiß, wer das in Auftrag gegeben hat.
Und der auch schon 82 ist. Also das ist dann wie von vor zwei Wochen da der 80-Jährige, der da sein, ja, also der dann quasi verknackt wurde. Also von daher, weiß ob er das jetzt selber was oder ob er es einfach nur in Anführungsstrichen witzig fand oder wie auch immer, ist jetzt schwer zu sagen. Aber
ja.
Aber der Film Melania wäre ja auch nochmal ein Thema. Also beziehungsweise die Nichtverkäufe, also quasi es geht wohl keiner rein irgendwie und die Kinos haben den auch sehr schnell wieder abgesetzt und ich hatte auch Rezensionen gelesen, also eine Rezension, glaube ich, von Roger Ebert war die sinngemäß, den Film zu schauen sei wie mit nackten Füßen über ein Meer von Legosteinen zu laufen und gleichzeitig explosive Diarrhoe zu haben.
Ja, herrlich.
Also ich habe es mal gedacht, es ist eher ein Verriss, glaube ich.
Es muss zum Fremdschämen sein und ich habe gelesen, dass in Südafrika irgendwelche Filmverleihe ihn aus dem Programm genommen haben und dass natürlich Südafrika und Trump, das ist ja bekannt, dass das ein angespanntes Verhältnis ist, hat direkt zu wüsten Protesten von einigen Republikanern geführt. Also die haben auch keine anderen Probleme.
Ja. Also ich hatte eine Rezension gelesen, die den Film als Horrorfilm bezeichnet hat.
Aber nicht, dass man dann da nackt reingeht.
Ja, das ist sowieso
nicht. Geschichte.
Ja, wenn deine Lebensleistung darin besteht, dass du den Rosengarten planiert hast.
Na, das Geile ist, die wurde dann auch interviewt und hat dann irgendwie erzählt, ja, was wären ihre Aufgaben, so unter anderem die Decoration of the East Wing und dann zeigen sie so Bilder vom East Wing, den hat ihr Mann ja abreißen lassen, um Ballsaal zu bauen.
Was scheiße. Und
dann so, oh, did nobody tell her?
Vielleicht, ja. Schön. Ich würde auch ganz kurz mal auf die Meloni-Geschichte zurückkommen. Quasi, also der Restaurator hat inzwischen, also hat verneint, dass das die aktuelle Ministerpräsidentin sei, sondern das Gesicht erinnere ihn an eine alte Flamme, Zitat, eine wunderschöne Frau, die mal Schauspielerin werden wollte. Sie lebt nun im Ausland.
Ja,
okay. Tja, was soll man dazu sagen? Also vielleicht war es ja wirklich Melania, aber ich glaube nein.
Sie erinnert mich an eine Frau,
die ist die Schauspielerin?
Wunderschön war. Das ist ja auch ein komisches Zitat, finde ich.
Ja, es ist auch eine komische Geschichte, davon mal abgesehen. Also irgendwie, aber sei es drum. Also es ist irgendwie
bizarr. Seltsam.
Genau.
Ich wollte noch nachreichen zur toten Oma. Das gibt es, das ist wohl ein, wenn ich es jetzt hier richtig lese, ein DDR-Gericht. Blutwurst, Leberwurst, Speck, Brühe, Instant, Zwiebeln, Majoran, Pfeffer aus der Mühle, Semmelbrösel. Also irgendwie so ein bisschen sowas wie...
Das braucht man zur Zubereitung einer toten Oma?
Das braucht man zur Zubereitung, genau. So ähnlich wie Himmel und Erde, würde ich mal sagen.
Ja. Unter dem Motto, dichtes Fell oder lange Schwänze, sind wir beim Thema Evolution. Und ich habe direkt aus diesem wunderschönen Bild. Ich
dachte, Beitrag, wir sind bei 70er Jahre Pornofilm.
Das auch. Also, die Bild hat von der Sun geklaut, quasi auch so eine Art Daily Mail, nur anders. Und ich bin jetzt mit dem Fazit eingestiegen. Wir wissen ja, dass Menschen weder dichtes Fell noch in den allermeisten Fällen lange Schwänze haben, die quasi wegevolutioniert wurden. Und jetzt dürft ihr mal raten, welche weiteren 5 Körperteile wir in den nächsten, sagen wir mal, Jahrtausenden wohl verlieren werden.
Die wir heute noch haben.
Ja, hier werden die üblichen Forscher zitiert. Ich stelle mir das immer so vor, dass so Bild und Sun und die ganzen Blätter immer so zwei Typen haben, die sich irgendwas ausdenken und das sind die Forscher.
Also mit Körperteilen dann irgendwie auch Sachen, die außen sichtbar sind, also nicht so ein Blinddarm oder sowas.
Außen innen doch, ja, da hast du schon direkt einen Punkt.
Ah, okay. Ja, vielleicht Beine auch, ne? Weil wir nicht mehr laufen müssen.
Na, leider nicht.
Aber vielleicht ein paar Finger, weil wir nur zwei oder drei Finger zum Wischen über Tablets brauchen.
Ihr seid kreativ, aber auch nein, leider.
Aber Blinddarm war schon richtig, oder was?
Blinddarm war richtig, früher nützlich. Offenbar hat das mal tatsächlich was gebracht, um so Pflanzen mit allen möglichen Fasern zu verdauen. Aber der ist
doch nicht außen, ich dachte außen.
Nein,
nee, ich hab gefragt.
Also ausgestorben.
Innen. Also innen. Innere Organe.
Innere Organe. Ein Organ, wo man auch gerne mal, man sich gerne verprellt, wenn man auf der Treppe runterfällt.
Steißbein.
Das Steißbein.
Das habe ich schon mal gelesen. Das ist irgendwie so ein Wurmfortsatz.
Ja, und auch ständig eigentlich bringt es nur Ärger ein. Und mangels Schwanz hilft es auch nicht mehr so wirklich beim Balancieren. Ne? Deswegen landest du direkt dann drauf. Im Mund, überleg mal.
Wir müssen nicht mehr reden.
Ja, welche?
Die Weisheitszähne.
Weisheitszähne, genau. Ich wusste gar nicht, dass viele Menschen inzwischen auch ohne Weisheitszähne geboren werden.
Echt, jetzt schon?
Ja, steht hier. Da werden auch wieder Forschende zitiert.
Oh, daher kommt das.
Da bin ich ja besonders, weil ich bin tatsächlich, also ich habe keine Weisheitszähne, noch nie gehabt. Und dann bist von der Geburt an quasi.
Evolutionär gesehen, ja.
Ja, wenn ich jetzt an die Kreidezähne denke, dann können wir ja auch überlegen, ob wir überhaupt noch Zähne haben werden in, weiß nicht, 500 Jahren. Ja, das ist ja ein echtes Problem, ne? Dass immer mehr, verbreitet sich wohl das Phänomen, diese Bröckelzähne. Immer mehr Kinder vor allem haben.
Dafür wächst dir dann ein Strohhalm aus dem Mundwinkel. Ich löse mal auf.
Aber hier. Nicht aus Plastik.
Also wir haben jetzt drei. Drei von drei fünf haben wir schon.
Ja. Also das ist Selbstläufer Körperhaare, ja, vom Schimpansen zur nackt Katze.
Diese Siamkatze wahrscheinlich.
Ja, jedenfalls, also Körperhaare letztendlich auch überflüssig, außer man geht vielleicht ins Nacktkino.
Was machen dann die ganzen Friseure?
Das fünfte ist aber, könnt ihr mal überlegen. Ich sag's euch.
Nee, gib mal einen Tipp. Gib mal einen Tipp.
Ist was am Kopf.
Ohren.
Fast.
Ohrläppchen.
Noch anders.
Das kleine Ding dazwischen den Ohren.
Das Hirn.
Nicht von dir auf andere schließen, Mann. Ich meinte, dieses, was man sich auch piercen kann, diesen Steg da.
Ein Steg, nee, auch nicht. Es sind die Ohrmuskeln, die letztendlich heutzutage auch nur noch so ein bisschen zum Partygag taugen, mit Ohren wackeln und so. Wenn du es kannst, ich kann es. Ist immer gut, wenn Kinder dabei sind. Ansonsten sind die halt überflüssig, weil früher hat man so seine Ohren ja so ein bisschen
aufgestellt,
Richtung Geräusch gewendet, also auch komplett überflüssig.
Ja, heute hat man immer AirPods da drin.
Genau, so.
Mensch, ist ja verrückt.
Ist geil.
Ja.
Eine gute Geschichte.
Witzig. Ja, cool.
Interessant, aber das gibt mir eine super Überleitung, weil du so aus dem wissenschaftlichen Bereich gekommen bist.
Kriegst du da die Überleitung zum Juristischen wieder hin?
Ja, hundertprozentig.
Ich vertrage sie alle.
Ich finde, die Überleitung, die auf der Hand liegt, ist von Bild zu Fokus.
Okay. Kennt ihr noch, also die gibt es heute immer noch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die wird heute gar nicht mehr konsumiert. Luftschokolade, kennt ihr die noch?
Oh ja, die liebe ich.
Ist gut,
die
liebe ich.
Gibt's, das habe ich lange nicht mehr gegessen, ich liebe es.
Ja, haben wir auch geliebt als Kinder und heute aber jetzt schon seit Jahren nicht mehr gegessen. Aber ganz
kurz, Luftschokolade, ist das so ähnlich wie Luftgitarre spielen?
Wie der Schweizer Käse der Schokolade mit Löchern drin.
So. So als ob dadurch, dass da Luft drin ist, das Ganze irgendwie besser schmeckt.
Luftgitarre ist einfach keine Schokolade. Ich tue nur so, als würde ich Schokolade essen.
Eigentlich ein ziemlicher Marketing-Gag. Nee, ich habe nur irgendwie dran denken müssen an die Luftschokolade bei dem Thema, was ich hier gefunden habe. Und zwar geht es hier um Luftpolsterfolie. Und zwar, der Ben ist ja immer so begeistert, wenn ich so ein paar wissenschaftliche Superthemen finde. Wir hatten auch mal über die weißeste Farbe der Welt gesprochen, die dann irgendwie so reflektiert, dass man keine Klimaanlagen mehr braucht. Mhm. Hier haben jetzt Forscher der University of Colorado eine Folie entwickelt, die Poren hat, wo die Luft eingeschlossen ist in der Folie, und durch diese Poren können die Luftmoleküle nicht ihre Energie sich gegenseitig sozusagen abgeben, also die Wärme kann nicht abgegeben werden, die Luft hat, und diese Folie soll zum Beispiel das Problem bei Fensterisolierung lösen. Also ich weiß nicht, habt ihr...
Ist das wie eine Heizdecke dann oder was? Mit ja, Luft nicht, aufgeladen?
Ja, Heizdecke ist ja natürlich nochmal was anderes. Ja, die weiß nicht. Ja,
aber die speichert ja offensichtlich dann warme Luft.
Die speichert Luft. Luft ist ja generell der eigentlich isolierende Faktor. Wenn du jetzt mal Doppelfenster nimmst, da ist halt die Luft zwischen. Oder habt ihr Dreifachfenster, weiß ich nicht. Dann hast du sogar zweimal das Ganze. Aber das ist ein guter Vergleich. Bei der Doppel- oder Zwei- oder Dreifachfenstern hast du Luft, die aber sozusagen miteinander im Austausch steht, eingeschlossen, ja, wo Energie besser verloren gehen kann. Bei dieser Folie ist das wohl nicht so. Und die kannst du, das ist die Idee, sozusagen einfach auf die Fenster draufklatschen. Also
aber
du,
wie bei der klein Nachrüstung. Muss das denn, die müssen die Zellen denn dann sein? Also was ist die kleinste Einheit von Luft? Das ist ja, also das ist ja Luft, ist ja, also ich
keine Luft.
Wie groß?
Das müssen ja ganz, ganz kleine Zellen sein, wenn man die Luft voneinander trennen will. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, was die kleinste Einheit ist, die sich nicht miteinander austauschen kann.
Ja, ich könnte mal gleich gucken, ob ich, da gibt es noch irgendeine Angabe. Also hier steht nur was zur Wärmeleitfähigkeit, Ben, aber ich glaube nicht, dass uns das weiterhilft. Da steht, die liegt bei etwa 10 Milliwatt pro Meter und Kelvin. Also kannst du damit jetzt was anfangen? Ich nicht. Deutlich niedriger jedenfalls als bei ruhender Luft. Aber das Gute ist ja, man stellt sich das so vor, irgendwie, also ich jedenfalls, ja, du haust so eine Frischhaltefolie aufs Fenster und dann guckst du da durch, sieht scheiße aus. Aber der Witz ist, dass diese Folie, die entwickelt haben, wesentlich transparenter ist als normales Fensterglas. Also die sagen, 99% des sichtbaren Lichts wird durchgelassen, während Fenster normalerweise nur 92% Transparenz erreichen. Das heißt, das Zeug ist echt guter Stoff und du kannst dann natürlich statt teuer, also ich habe jetzt gelesen zum Beispiel, es lohnt sich rein wirtschaftlich, nicht vom Komfort, aber rein wirtschaftlich rechnet es sich kaum, eine Doppelverglasung gegen eine Dreifachverglasung auszutauschen, weil die Fenster so teuer sind, dass bis du das über die Heizung wieder rein hast, ne, das ist eher unwirtschaftlich. Aber wenn du dir diese Folie, das ist halt die Idee, dann zum Beispiel auf die Fenster draufknallst, dann kann sich das schon lohnen. Und die können diese Folie halt als flexible Folie produzieren oder auch als mehrere Millimeter oder Zentimeter dicke Platten. Das heißt, sie versprechen sich da tatsächlich eine Revolution im Bereich Wärmeisolierung.
Ja, das würde ich auch als Winterjacke kaufen, damit man drunter die lustigen T-Shirts sieht.
Stimmt. Oder auch, nackt ins Kino
gehen. Ja, aber kann auch Worker sein. Ja. Das ist dann auch fast FKK, nur halt angezogen. Das ist ja dann sensationell. Man ist dann, braucht das Kino nicht geheizt zu werden.
Ja, genau. Perfekte Idee. Ja. Sie gegebenenfalls wollen es auch im Bereich Solarenergie später mal einsetzen, weil man sich dann irgendwie Vorteile bei der Speicherung der angewärmten Luft irgendwie verspricht. Aber jetzt erstmal sind sie im Bereich Gebäudedämmung unterwegs und das hört sich sehr vielversprechend an, muss ich sagen. Also wenn man sich überlegt, dass der Ausbau und Austausch von Fenstern sehr aufwendig ist, da kann man schon viel mitgewinnen.
Ja, was kostet denn so ein Meter?
Ja, da steht hier nichts zu den Kosten. Aber es muss ja, also die forschen dran und das wird ja finanziert. Das wird natürlich auch nur dann finanziert, wenn die Hoffnung besteht, dass es auch irgendwie bezahlbar ist. Da gehe ich mal von aus, dass es auch irgendwie konkurrenzfähig ist in gewisser Weise.
Könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch über allem ist, wenn es in größeren Mengen dann hergestellt wird und dann die Herstellungsprozesse dann so ein bisschen optimiert werden, dass es dann tendenziell günstiger wird.
Richtig.
Aber auch da ist es dann im Prinzip ja genauso wie Sammer eben sagte mit den Zwei- und Dreifachverglasungen dann halt, ne? Also wie viel sparst du und hast du dadurch dann einen Zugewinn oder?
Ja, und ist es für Hausbesitzer wirklich ein erstrebenswerte Zukunft, statt Glas demnächst nur noch Folie vorm Fenster zu haben, so aus sicherheitstechnischen Überlegungen?
Ja, ich sag mal so, also ich glaube, die Folie kann zwar flexibel sein, aber ich glaube, wenn du dir das tatsächlich statt Fenstern reinmachst, dann kommen dann doch ein paar dickere Platten da rein.
Aber ich lass mich jetzt, vielleicht bin ich zu doof dafür, aber wenn ich auf mit diesem
Lichtscheineffekt von 92%, aber wenn ich da ein 99%iges Folie draufklebe, wird die ja trotzdem nur zu 92, also es wird ja nicht heller im Haus.
Das war ja, der,
ja, aber ersetzen, wie gesagt, wenn es dann Folie ist, also ja, ja, wäre ich schon ganz bei dir. Also das ist jetzt irgendwie so Mittel.
Ja,
Sperrholz, eine schöne Idee.
Ja, du wirst natürlich, wenn du es dir nur auf die alten Scheiben draufklebst, wirst du natürlich die schlechtere Transparenz der Fenster wirst du natürlich nicht los dadurch. Das ist klar, aber ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen die Message, dass das Zeug tierisch transparent ist und man könnte ja auf die Idee kommen, Folie sich aufs Fenster kleben, das sieht nicht so stark aus, aber das ist wohl halt gerade nicht der Fall.
Ja. Ist das denn auch so, dass man dann, wenn man von draußen drauf drückt, dann so lustige Pupsgeräusche machen kann,
wie mit der anderen Pupsfolie? Ja, genau, das ist der Verkaufsschlager, deswegen, also das Marketing.
Dann kaufen es wahrscheinlich auch mit Geruch. Dann
kaufen es auch Männer.
Ja, schöne Geschichte. Vielleicht, also hier verzichte ich einfach bewusst jetzt auf den Versuch einer Überleitung, weil der ist schwer, außer dass du vielleicht in die Zukunft und ein bisschen Science Fiction uns hier erzählt hast, in die Zukunft geblickt hast und Science vielleicht nicht Fiction, sondern Science Non-Fiction erzählt hast. Aber Science Fiction, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, vor 2 Wochen, dass es ja immer mehr zur Realität wird und dass es auch tatsächlich laut dem Fachmagazin winfuture.de das Problem, vor dem James Cameron steht. Der hat immerhin mit Terminator sowas wie das Role Model des Science-Fiction-Genres kreiert, 1984. Und für die den Film sträflicherweise nicht kennen, da ist ja dann sozusagen der Gedanke, die Maschinen, ich weiß gar nicht, ob schon KI so namentlich genannt wird, aber man könnte es dahin übertragen, übernehmen die Herrschaft und wollen die Menschen halt ausrotten, weil sie ihnen die Energie abspenstig machen. Also die Maschinen wollen die ganze Energie, auch das gibt's heute. AI braucht wahnsinnig viel Energie. Und insofern ist da bis auf das Thema Zeitreisen und den Umstand, dass der gute Schwarzenegger nackt in eine Bar läuft, nicht so viel, was man heute nicht kennt. Aber das ist genau das Problem für James Cameron. Der sitzt jetzt vor dem Drehbuch von Teil 7. Man kann behaupten, schon die anderen Teile sind zum Teil ziemlich kacke geworden, aber ein paar sind ja auch richtig geil. Also ich liebe diese Serie eigentlich. Und jetzt überlegt er und sagt dann eben auch dieser Zeitschrift, die Realität macht es für ihn fast unmöglich, einen neuen Terminator-Film zu schreiben, weil alles eigentlich schon Realität geworden ist. Also wenn man sozusagen diesen Grundgedanken der 84er-Filme und fortfolgende weiterschreiben wollte, was er eben jetzt nicht machen will, dann ist es nichts Neues, dann ist es auch nicht mal mehr Science Fiction, weil das meiste von dem Thema gibt es.
Ist natürlich auch kacke, wenn immer nur so Terminator und Blade Runner und so Geschichten Realität wären. Es wäre vielleicht irgendwie
ja,
ausbaufähig.
Ja, aber das ist so, ne, damals gab es auch so diese Drohnenschwärme, künstliche Intelligenz, das sind alles Themen, die damals cineastisch eingeführt wurden, die heute werden Kriege mit Drohnenschwärmen geführt, also was du da in der Ukraine unter anderem mitbekommst, ist das alles längst ein alter Hut, damit kannst du ja keinen Science-Fiction-Film mehr drehen. Also ich weiß nicht, Beef, was würdest du dir denn wünschen von einem Terminator 7?
Ich muss gestehen, ich bin, glaube ich, ab Terminator 2 ausgestiegen. Also insofern habe ich die 5 dazwischen oder die 4 dazwischen dann übersprungen. Deswegen kann ich da nicht so völlig genau mitreden. Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt auch keine wirkliche Idee. Vielleicht wäre es ja mal eine verrückte Idee. Nimmt so ein bisschen das, was Prollo eben sagte, auf. Wenn man das ganze Thema mal nicht immer nur wenn man die Zukunft nicht immer nur unter dem Aspekt sehen würde, wir schlagen uns einfach nur maximal die Köpfe ein, sondern idealerweise auch mal eine Spur positiver.
Also Terminator als Liebesfilm.
Na, als Liebesfilm vielleicht nicht, aber irgendwie mal so in die Richtung, dass man, also das ist so ein bisschen eine Schwäche von vielen Filmen, auch von vielen Science-Fiction-Filmen, dass tatsächlich immer nur in die Richtung Gewaltkonflikt und ich löse den Konflikt, der mit Gewalt begonnen hat, mit noch mehr Gewalt und am Schluss mit nur noch Gewalt. Lässt sich natürlich super darstellen, kannst du optisch natürlich wunderbar machen, ist besser als irgendwie eine Diskussionsrunde oder sonst irgendwas. Aber
ist ein bisschen öde auf Dauer. Ja, wie man einen Liebesfilm mit Maschinen herstellt, hat ja der Prollo letztes Mal auch erzählt. Mit Romeo und Julia auf dem Schrottplatz.
Ja. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, ist schon so lange her.
Aber wenn ich mir jetzt den Terminator so mit irgendwie Wolle Rose kaufen irgendwie in der Hand vorstelle, das ist auch irgendwie komisch.
Ja, ja, wir könnten ja was draus machen. Also wie gesagt, du kannst ja jeden Film erzählen, musst es nur gut machen. Also irgendwie, ne? Also wie gesagt, ich stelle mir einfach, also das wäre einfach mal so eine Vorstellung. Also geht's immer nur über diese Ebene oder geht's möglicherweise, kann man's, die können sich ja trotzdem mal zwischendurch mal kloppen, keine Ahnung, ist mir egal, aber ja, man dass könnte es ja, nur diese Schiene gibt, das finde ich so ein bisschen öde.
Man könnte ja in der Zukunft, man könnte ja sozusagen, der Krieg ist gewonnen und die Maschinen leben jetzt in so einer Welt wie bei der Truman Show und langweilen sich zu Tode.
Ja, zum
und
Beispiel.
Sozusagen der Alltag geht denen auf den Sack und müssen sie da irgendwie ausbrechen und sagen, ist das schon alles?
Aber die zentrale Frage ist doch, kann ich irgendwie die Dystopie, die irgendwie schon real geworden ist, kann ich die noch steigern? Also wieso sollte es eigentlich nicht möglich sein, sich noch weitere krasse Dinge einfach auszudenken?
Ja, ich finde diese Theorie ganz interessant, dass am Ende des Tages die Bakterien die Welt übernehmen und quasi alles, auch die Maschinen, tot machen werden. Also bisher haben die alles überlebt. Bakterien und wahrscheinlich noch anderes Gezeug da in der Richtung, aber das ist natürlich so ein bisschen, da müsste der Cameron schon ziemlich ins Detail gehen.
Ist auch dann sehr, sehr wissenschaftlich schwer kostet, ja. Dann gibt ja jetzt so Forschung schon an plastikfressenden Bakterien, die dann die ganzen Müllberge beseitigen sollen. Genau. Und die, vielleicht hören die gar nicht auf an Müllbergen.
Richtig, das ist doch genau. Die können
dann hast viel du dir die schöne neue Folienunterhose gekauft und dann wird die direkt.
Frisst die Bakterien,
das Bakterium. Obwohl sie schön warm hält, wenn es Sommerfolie ist. Also das, wie gesagt, aber das, vielleicht muss man mal in andere Richtung denken, als immer nur in gewalttätige Konflikte, die dann mit unter illustren Menschen ausgetragen werden. Ja. Und ich meine, sowas gibt's ja schon so ein bisschen in dieser Planet der Affen-Reihe da mit diesem Reboot. Die haben das ja so ein bisschen anders gedacht. Das, ich meine, die haben es im Schluss auch noch alle gekloppt, aber da hat zumindest der, ich sag jetzt mal, Leid. Affe, also Caesar heißt er dann in der Rolle, der hat zumindest versucht, die Konflikte nicht per se erstmal mit Gewalt zu lösen. Das war ja schon mal ein Versuch. Er ist zwar gescheitert, aber immerhin.
Ja. Aber du willst halt auch nicht 90 Minuten oder 2 Stunden gucken, wie der Terminator die Bügelwäsche faltet oder die Sachen reinträgt aus dem Kofferraum.
Oder am Verhandlungstisch sitzt wie in der EU und alles tot redet. Ja. Aber ein interessanter Appell, ich finde, das sollten wir ruhig senden und James Cameron zu verstehen geben, was wir hier von ihm erwarten.
Ich werde ihn gleich
kann das ja direkt Durchbruch
danach sein. Anrufen.
Ja, vielleicht ist das der Durchbruch fürs Drehbuch. Genau.
Dann warst du durch?
Durch.
Ja. Durch. Ich würde mich da dranhängen, also das passt eigentlich ganz schön. Das ist auch ist ein Artikel aus der Süddeutschen und ist in der Rubrik Kriminalität, witzigerweise. Und dann die Überschrift ist London, die Hölle auf Erden. Bindestrich, also nur für Trump-Anhänger. Und in dem Artikel geht es letzten Endes darum, dass die MAGA-Influencer im Prinzip London als apokalyptische Kampfzone bezeichnen. Und die Fakten, also wie bei vielen Dingen, die von MAGA verbreitet werden, die Fakten geben es exakt das Gegenteil her. Also die Verbrechensrate in der Stadt ist statistisch so niedrig wie noch nie. Aber, und da kommt halt das Ganze in die, kommt das Ganze so eine Kurve, Trump ist halt, liegt wohl völlig über Kreuz mit dem Londons Oberbürgermeister oder Bürgermeister, Shadiq Khan heißt der, und der hat auch schon seit 2015 schon auch durchaus gegen Trump gewettert, und Trump, bei sowas vergisst er ja nichts, sonst vergisst er ja gerne mal alle möglichen Dinge, und hier scheint die Abneigung Trumps also auf jeden Fall auf persönlichen Animositäten zumindest zu fußen. Und deswegen behauptet er, das wäre Kriegsgebiet und es wäre von Kriminalität durchdrungen und sie wollten da jetzt die Scharia einführen und all so ein Quatsch. Also es ist unfassbar, was da für eine Scheiße gelabert wird, mal ganz ernsthaft.
Das macht er mit jedem Staat, auch Bundesstaat in seinem eigenen Land.
Aber hier schon seit Jahren, und es ist halt irre oder beschämend oder verrückt, dass es halt immer auch völlig jenseits von Fakten und Zahlen halt ist. Also das wird einfach behauptet und fertig. Und das ist erschreckend. Und
das hat natürlich komplett System. Es ist grundsätzlich so, Also ich sage vielleicht mal dazu, ich habe ein Buch von Jason Stanley gelesen, der über Faschismus geschrieben hat. Das ist grundsätzlich so, dass faschistoide oder faschistische Führer immer die Städte, in denen halt Multikulti typischerweise ist, ja, genau, und viel mehr Liberalität, dass die als Orte der Sünde, des Chaos und so weiter dargestellt werden. Da ist immer die Tugend, das ist auf dem Land, das ist alles, ne, da ist die sozusagen, die Kultur wird da auch hochgehalten, die eigene, und die Sünde ist in den Großstädten unterwegs. Das hat komplett System, und dass Trump uns immer nur Märchen erzählt, das ist ja auch nichts Neues.
Genau, also das trifft es ganz genau. Ich zitiere hier auch mal den Shadi Khan nochmal. Er sagte halt sinngemäß, der würde natürlich versuchen, London schlecht zu reden, und ob es nur Präsident Donald Trump ist, ob es Politiker sind, die sich auf Europa und andere Teile der Welt konzentrieren. Und er sagt halt, London sei die Antithese dessen, was diese Politiker wollen. Wir sind vielfältig, wir sind fortschrittlich, wir sind liberal, wir sind erfolgreich. Und ja, das ist so. Nigel Farage ist übrigens auch einer, der in dasselbe Horn stößt, und auch Elon Musk. Also da geht dann die Verbindung zu Südafrika dann doch wieder von Trump. Also ist, ich finde das erschütternd halt irgendwie. Und sie haben es übrigens unter anderem auch erreicht mit technischen Hilfsmitteln wie Live-Gesichtserkennung etc. Also auch das war ein Grund, warum da die Kriminalität deutlich zurückgegangen ist in den letzten Jahren.
Mich wundert das, weil, glaube ich, ja, auch der, also generell die Führung, die Landes-, also Staatsführung, als auch, glaube ich, in London, die haben ja gar nicht mehr so diesen super zuwanderungsfreundlichen Kurs. Im Gegenteil, die fahren ja zum Teil ziemlich harte Maßnahmen, um sich gegen Zuwanderung abzusichern, sage ich mal, was so eine allgemeine Tendenz ist. Und dass Trump dann aber trotzdem da,
ja, weil er halt rumhaut. Ich glaube, weil er persönlich beleidigt ist, ja, halt, ne? Das ist halt das Problem. Das ist dann wirklich wie ein Kleinkind, der einfach irgendwie moppert. Also
es gibt auch ein Zitat von Trump aus dem Wahlkampf 2016, wo er zu einem Zeitpunkt, wo wohl historisch niedrige Kriminalitätsraten in den USA waren, dann auch einfach erzählt hat, was weiß ich, New York oder welche Stadt er da als Beispiel genommen hat, Chicago, du wirst auf der Straße erschossen und keine Ahnung was alles.
Also erschossen wirst du auf der Straße, allerdings von ICE. Also das ist das Problem aktuell, glaube ich, eher. Also das, die schaffen sich den Terror selber da, wo er nicht ist.
Ja. Das ist ja genau das, der, wenn ich da einhaken darf, der geht hin, behauptet das über eine Stadt, wo es wahrscheinlich auch Washington selber ist ja extrem sicher gewesen. Die hatten ja auch die historisch niedrigsten Kriminalitätszahlen. Dann schafft er mit seinen Maßnahmen aber genau das, was er sozusagen verhindern will. Er schafft Verunsicherung. Vielleicht auch irgendwie eine übertriebene Reaktion. Da gab es ja auch irgendwie einen tätlichen Angriff dann in dem Fall auf die ICE-Leute. Aber sei es drum. Also das ist sozusagen die Reaktion auf das, was er gegen den Kriminalitätszuwachs eigentlich machen, schafft genau das. Und damit ist es eine self-fulfilling prophecy.
Ja, er schafft sich ja auch seine eigenen Kriminellen im Prinzip. Ja. Er hat ja gesagt, erstmal, er will nur Kriminelle abschieben. Dann geht er hin, entzieht tausenden Menschen die Aufenthaltsberechtigung. Dadurch sind die von heute auf morgen illegal. Und seine Handeln sagen, also wer illegal ist, ist kriminell. Und dann hast du das Kriminalitätsproblem plötzlich da.
Ja. Aber ich wollte jetzt die Laune nicht runterziehen jetzt mit Trump und Co., aber ich fand halt die Geschichte so schön, dass das, ja, das halt wieder mal völlig losgelöst von Fakten und Realitäten ist. Es wird einfach nur stumpf irgendwas behauptet.
Ja, ich werde mich jetzt ein bisschen mal 2 Stunden in Isolation zurückziehen und in den neuen Melania-Film gehen.
Ja, sehr gut. Der ist doch schon abgesetzt seit 2 Wochen dann wieder überall. Da hast du Glück. Aber du kannst ihn wahrscheinlich irgendwann bei Amazon dann gucken, dann wird er wahrscheinlich nochmal super gehypt.
Mit Amazon Prime kriegst du den auch unaufgefordert nach Hause geschickt.
Genau, du musst ihn gucken, er läuft immer. Also quasi.
Prollo, willst du ich, oder
ich
soll
ich? Ich sag nochmal was.
Ja, mach durch.
Nee, pass auf, also wir sind ja jetzt schon zwischen Dystopie und härterer Gangart. Passt eigentlich ganz gut, dass wir sind hier im Spiegel. Ist schon ein paar Tage älter, jetzt von Anfang Dezember der Artikel, ist jetzt aber noch einigermaßen frisch, und es wurde festgestellt, dass Waymo, ja, dieser selbstfahrende Autoableger von Google, seine Fahrzeuge ein bisschen in Richtung aggressivem Fahren gepimpt hat. nach eigener Aussage, dass sie eben, ich sag mal, sich im fließenden, wahrscheinlich realen Verkehr besser behaupten können. Auf jeden Fall fahren die Dinger aber jetzt aggressiver als noch zuvor. Hier wird eine Anwohnerin von wo auch immer zitiert. Früher waren sie zu vorsichtig, jetzt fahren sie fast wie ein Uber-Fahrer.
Ja? Also das finde ich total interessant, weil das habe ich euch ja privat schon erzählt, ich im letzten Jahr in Los Angeles mit dem Waymo gefahren bin, zum Bio-Supermarkt hin und mit dem Uber zurück. Und tatsächlich die Fahrt mit dem Waymo hin, die war immer so ein bisschen so, der hat immer allen die Vorfahrt gelassen, der hat immer überall, war er sozusagen, ja, der Klügere gibt nach. Ne? So ist der gefahren. Der Uber-Typ, der ist gefahren wie die Sau. Ne, da habe ich gedacht, so, boah, viel unsicherer, viel, viel aggressiver. Und ich fand es eigentlich schön. Also ich fand es viel angenehmer, mit dem Waymo zu fahren, auch wenn da kein Typ sitzt oder Typin. Das ist ein bisschen komisch, ist, dass das Lenkrad sich einfach nur so dreht und du sitzt da hinten und der redet die ganze Zeit mit mir, aber da ist sogar kein Mensch. Aber das, wo kommt das denn her, dass sie das jetzt umskaliert?
Ja, weil die haben? Dinger, das ist genau der Punkt, ne? Die sind, stören halt den Verkehr dadurch, dass sie eben zu zurückhaltend fahren. Zumindest ist das die Interpretation. Und das Zitat hier, wir wollen unsere Fahrzeuge selbstbewusst und durchsetzungsstark agieren lassen. Klar, das hat dann schon mal Auswüchse. Da wurde wohl beobachtet, wie zwei Waymo-Taxis im Tunnel gleichzeitig die Spur tauschen. Ja, so ein bisschen Kamikaze-mäßig. Und vom Grundsatz her, das ist jetzt die Company-Policy, ja, oder die Sprachregelung, das ist eigentlich schon ein witziges Zitat. Ja, man müsse auf die Nuancen denken, wie wichtig eine Regel, Verkehrsregel in der konkreten Situation sei. Ja, so nach dem Motto, da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Oder im Konflikt zwischen verschiedenen Regeln abwägen. Jedenfalls, das Gute trotz allem ist, zumindest noch bis Mitte 26, da soll das in Kalifornien geändert werden. Momentan gibt es halt keine Strafzettel, denn den Strafzettel bekommt der Fahrer. Tja,
den gibt's nicht.
Ist eigentlich eine ganz komfortable Situation.
Könnten wir alle an Zuckerberg schicken.
Aber nicht mehr lange.
Also bevor wir gleich dem Sammer vielleicht das letzte Wort hier gönnen, weil ich glaube, der hat noch
was vorbereitet. Was,
aber weil du gerade sagst Strafzettel und USA, ich lese nur die Überschrift vor. In den USA, konkret in Minneapolis, glaube ich, hat ein E-Fahrerauto einen Strafzettel bekommen wegen einem zu lauten Auspuff. Das Thema ist nur, E-Autos haben gar keinen Auspuff. Um es kurz aufzulösen, der Grund ist wahrscheinlich, dass dieser E-Dodge, der macht so Geräusche, die den Motor nachahmen und wahrscheinlich waren die zu laut. Aber ich finde, die Überschrift sieht so lustig aus. E-Auto bekommt Strafzettel wegen zu lautem Aufruf, obwohl es gar keinen hat. Ja. In T3N Digital Pioneers.
Ja, das habe ich aber zu Hause auch. Also ich habe so einen Elektrorasenmäher und weil mir das peinlich ist, mache ich immer noch so Brummgeräusche, dass die Nachbarn morgens um 7 auch wissen,
was. Also du machst ihn mit dem Mund.
Ja, genau.
Immerhin mit dem Mund.
kennt ihr den Film Notting Hill?
Ja. Da muss ich immer an diese Szene mit der Mayonnaise denken. Das ist doch der Mitbewohner, der diese Mayonnaise frisst.
Okay, ich muss immer an eine andere Szene denken. Da geht es um einen Brownie. Habt ihr die auch im Kopf? Who deserves the last Brownie? Also es geht darum, es ist irgendwie beim Essen, da ist die Julia Roberts dann auch am Tisch, gibt es leckere Brownies noch, die wahrscheinlich selbst gemacht, und dann ist nur noch einer übrig und es wird dann ausgelobt sozusagen, derjenige kriegt den letzten Brownie, der am schlechtesten dran ist, und dann erzählen sie alle und sagen, wie schlimm sie dran sind und ich weiß gar nicht, wer am Ende dann isst, aber jedenfalls das ist etwas, woran mich der Artikel erinnert hat, den ich hier gefunden habe, und zwar in Schweden gab es ein Essen unter Nachbarn. Und in einer kleinen Gemeinde, Uppsala, und also so heißt sie, ich habe jetzt nicht hoppala gesagt, sondern Uppsala. Und da war dann nur noch eine Kapa übrig.
Also eine Kapa?
Eine Kapa, ja. Also Ben, magst du nicht so gern Kapern? Also,
ich hasse Kapern.
Du hast also
Kapern. Ich würde freiwillig passen.
Ja, sie sind eigentlich gar nicht bei jedem so beliebt. Aber da war es so, dass dann einer, der an dem Essen teilnahm, gesagt hat, dass er denjenigen, der die letzte Kapa isst, erschießen würde. So, dann hat irgendwie ein junger Mann sich davon aber nicht abhalten lassen, hat die trotzdem gegessen. Daraufhin hat er tatsächlich seine Jagdwaffe gezogen und hat ihm in den Fuß geschossen. Ja, er hat ihm in den Fuß geschossen und ja, wurde natürlich dementsprechend auch festgenommen. Die Polizei kam, aber aufgepasst, wer das die Eier hat, das letzte Leckere vom Tisch wegzuessen. Also das ist nicht ganz ohne.
Kann ja grundsätzlich, wenn das jetzt sozusagen was ganz Besonderes ist, kann das ja schon mal zu Konflikten sorgen. Aber eine Kaper? Also
ja,
es steht da, warum der so an dieser letzten Kaper hing? Hat er denn eine persönliche Beziehung zu
dem Ding? Das wird dann nicht genauer ausgeführt. Also Waffe wurde beschlagnahmt, ein Verdächtiger hatte eine Lizenz dafür, aber ansonsten auch, er war nicht vorbestraft, also nicht irgendwie jemand, der sowieso irgendwie dazu neigt, in Gewalt tätig zu sein. Aber
ich hätte ja auch irgendwie gedacht, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es auch machen.
Ja, vielleicht. Kennt ihr denn?
Ist er einfach nur bekloppt,
eine Kränkung.
Also, ist einfach nur bekloppt. Ja, ganz ehrlich. Also ich meine, Kaper, ich weiß nicht, ist so groß wie eine Erbse ungefähr. Also das ist jetzt auch nichts. Also es ist völlig bekloppt.
Kennt ihr denn den Captain Blaubär?
Ja.
Den kennt ihr. Ich kenne den jetzt auch, weil ich ja zwei mittlerweile pubertierende Kinder habe und mit denen dann öfter Captain Blaubär früher geguckt habe. Und kennt ihr die Folge mit dem großen Fischstäbchen? Da geht es um das exakt Identische. Wer ist das letzte Fischstäbchen? Und da erzählt dann der Captain Blaubär nämlich, den Kindern, das erzählt er immer seinen Neffen.
Seinen Neffen, ja.
Ihr dürft das nicht essen, denn wer das letzte Fischstäbchen isst, der wird vom großen Fischstäbchen heimgeholt. So, und die denken natürlich alle, ha, 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 ha. Und ich glaube, aber am Ende sind dann die Neffen irgendwie raus und dann ist der Captain Blaubär selber. Und dann siehst du so hinten am Fenster, kommt so auf das Schiff geklettert, das große Fischstäbchen, um den Captain Blaubär zu holen.
Ich kenne so ein bisschen, also von Loriot noch, der Kosakenzipfel dann quasi, wo sie dann im Lokal sind und sind zwei Leute und dann gibt es aber nur noch einen Kosakenzipfel. Und nein, das ist übrigens Brollo. Kein Film, den man nackt gucken muss. Und und da geht es dann eher darum, dass sie sich dann am Schluss um diesen Kosakenzipfel dann prügeln. Irgendwie, das ist dann auch schön.
Ja, ich kann das jetzt nicht toppen.
Das ist also, der Ego.
Aber schöne Geschichte zum Abschluss. Frage, wer ist denn jetzt das letzte Stück Käsekuchen, was du hier hast?
Das ist ganz schwierig, ja.
Nicht, dass der große Käsekuchen euch hoch ankommt.
Ja, oder der Beef die Wumme rausholt. Aber wir werden es erfahren in der nächsten Folge, die dann da wird, die 112 als Titel tragen. Ich danke euch für diese launige Runde und würde sagen, nach zwei Folgen kann man sagen, wir sind schon wieder richtig drin im Flow. Geht mir zumindest so. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt.
Auf jeden Fall.
Und wer keinen Spaß hat, kriegt den Fuß geschossen.
Super. Das ist die Lösung. Ich wünsche euch Spaß. Wir sind raus. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.